Liebe Geschwister, heute schauen wir uns gemeinsam den Psalm 25 an. Aber was ist eigentlich ein Psalm? Die hebräische Überschrift des ganzen Buches der Psalmen bedeutet Lobgesänge, hebräisch Tehillim. Da sind verschiedene Überschriften vorkommende Wort Psalm, zum Beispiel Psalm 1, Psalm 2, griechisch Psalmos, hebräisch Mismor bedeutet Gesang mit Musikbegleitung oder Singspiel. Der Psalm 25, wie alle anderen Psalmen, ist also ein Singspiel. Wir würden heute sagen ein Lied oder auf Neudeutsch ein Song. Ebenso bedeutet der Ausdruck Psalmen singen eigentlich Singspielen, auf Hebräisch Samar. Die Psalmen sind in einem Zeitabschnitt von ungefähr 1000 Jahren entstanden. Von der Zeit von Mose bis Esra. Ungefähr 1400 bis 400 vor Christus. Die meisten von ihnen wurden jedoch während der 300 Jahre von David bis Hiskia geschrieben. Also etwa 1000 bis 700 Jahre vor Christus. Somit entstand der Psalter in der gleichen Zeitspanne wie das ganze Alte Testament. Diese Singspiele sind also zwischen 2400 und 3400 Jahre alt. Der Psalm 25 dürfte also 2700 bis 3000 Jahre alt sein. Also eher ein älteres Lied, würde mir sagen. Der bekannte französische Reformator Johannes Calvin, der vor allem in Genf wirkte, sagte zu dem Psalmen: Ich darf wohl zu Recht dieses Buch als eine Anatomie aller Bereiche der Seele bezeichnen. Denn niemand könnte eine Bewegung des Geistes empfinden, die nicht in diesem Spiegel reflektiert wurde. Aller Kummer, alle Nöte, Ängste, Zweifel, Hoffnungen, Schmerzen, alle Bestürzung, alle stürmischen Ausbrüche, die das Herz des Menschen bewegen, werden hier auf lebendigste Weise dargestellt. Wusstest du, dass das Buch der Psalmen ursprünglich aus 5 Büchern bestand, die zu einem Buch zusammengefasst wurden? Das erste Buch der Psalmen war vom Psalm 1 bis 41, das zweite Buch vom Psalm 42 bis 72, das dritte Buch 73 bis 89, das vierte Buch beinhaltet den Psalm 90 bis 106 und das fünfte Buch der Psalmen beinhaltet die Psalme 107 bis 150. Aber steigen wir doch ein. Von David: Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich, lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Zu Schanden werden, die ohne Ursache treulos handeln. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, der Gott, von dem meine Rettung kommt. Auf dich harre ich alle Zeit. Bei der Vorbereitung zu dieser Predigt bin ich auf einen Kommentar zu diesem Psalm von Charles Hudson Spurgeon, einem sehr bekannten englischen Baptistenprediger aus dem 19. Jahrhundert, gestoßen. Diesen Kommentar möchte ich euch nicht vorenthalten, da meine Kommentare den Kommentaren von Spurgeon nicht das Wasser reichen können. Deshalb stammt der größte Teil des folgenden Textes aus der Feder von Charles Hudson Spurgeon. Ein Psalm Davids. David ist in diesem Psalm wie in einem getreuen Miniaturbild gezeichnet. Sein zuversichtlicher Glaube, seine mannigfachen Kräfte, seine große Missetat, seine bittere Reue samt seinen großen Trübsalen, alles findet sich hier, sodass wir dem Mann nach dem Herzen Gottes, wie er in der Bibel auch genannt wird, wirklich ins Herz hineinsehen. Der Psalm stammt augenscheinlich aus den späteren Lebensjahren Davids, da er die Sünden seiner Jugend erwähnt und aus der schmerzlichen Bezugnahme auf die integren Sucht und Grausamkeiten seiner vielen Feinde werden wir wohl schließen dürfen, der Psalm gehört in die Zeit, wo Absalom den großen Aufruhr gegen seinen Vater anstiftete. Der Psalm ist ein Denkmal der heiligen Aufrichtung Davids, indem er darstellt, wie dieser sich durch seine Trübsale an seine Sünden erinnern und durch seine Sündennot zu seinem Gott treiben ließ. Der Vers 1: Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Siehe, wie die gläubige Seele sich zu ihrem Gott aufschwingt, wie eine Taube zu ihrem Schlag. Wenn draußen die Sturmwinde toben, so wendet sich das Schiff des Glaubens und steuert seinem ihm wohlbekannten Zufluchtshafen zu. Welche Gnade, dass der Herr auf unser Rufen in der Stunde der Trübsal hören will, ob wir ihn auch in Zeiten vermeintlichen Glücks fast vergessen haben. Es heißt Gottes Spotten, wenn wir beim Gebet wohl Hände und Augen aufheben, aber nicht auch unser Herz zu Gott richten. Im rechten Gebet schwingt sich die Seele von der Erde auf, dem Himmel zu. Das Gebet ist ein Aufstieg auf der Jakobsleiter. Unsere Sorgen und Kümmernisse lassen wir unten am Fuß der Leiter zurück und klimmen empor zu dem Bundesgott, dessen freundliches Angesicht uns droben an der Spitze entgegenwinkt. Freilich, manchmal kann sich diese Seele nicht emporschwingen. Sie hat ihre Flugkraft verloren und klebt am Staub und gleicht dann eher dem in der Erde kriechenden Maulwurf als dem zur Sonne auffahrenden Adler. Aber auch in solch dunklen Zeiten sollen wir nicht vom Gebet ablassen. Vielmehr durch Gottes Beistand alle unsere Kräfte anwenden, um unsere Seele aufwärts zu richten. Scheint dein Herz dir wie ein unbeweglicher Fels, mach den Glauben zum Hebel und lass die allmächtige Gnade diesen in Bewegung setzen. Was gibt's? Der schwere Block muss weichen, aber was für eine Anstrengung kostet es manchmal. Mit all unserem Ziehen und Stoßen werden wir jämmerlich zusammen, bis der himmlische Magnet der Liebe unseres Heilands seine allgewaltigen Anziehungskraft erweist und unser Herz so unwiderstehlich aufwärts zieht zu ihm, dem einen Liebenswürdigen, dass er das tote, kalte schließlich wie eine Feuerflamme himmelwärts lodert. Vers 2. Mein Gott, wie herzvertraulich ist diese Anrede. Der Sänger David ist betend beim himmlischen Helfer schon einen Schritt näher gekommen. Ja, mit kühnem Griff des Glaubens erfasst er Gott als seinen Gott. Welch himmlische Musik liegt in dem Worte «Mein Gott». Es ist zu beachten, dass der Psalmsänger David die Äußerungen der Empfindung, die sein Herz dank der göttlichen Gnade bewegen, nicht in falscher Bescheidenheit unterdrückt. da er in seiner Seele ein sehnliches Verlangen nach dem Herrn verspürt, bringt er es ganz schlicht zum Ausdruck, da er einen berechtigten Anspruch an Jahwe zu haben überzeugt ist und weiß, dass er auf Gott traut, bekennt er's: Mein Gott, ich hoffe oder traue auf dich. Der Glaube ist das Tau, das uns Schifflein an das Ufer kettet, indem wir daran ziehen, ziehen wir uns zugleich selber ans Land. Das Vertrauen verbindet uns mit Gott und bringt uns immer näher zu ihm. Solange der Anker unseres Glaubens in Gott versenkt ist, ist auch im heftigen Sturm für uns keine Gefahr. Riss der los, dann bliebe uns freilich keine Hoffnung mehr. Unser Glaube muss gesund und kräftig sein, sonst richten unsere Gebete bei Gott nichts aus. Wehe dem Krieger, der seinen Schild wegwirft. Wer soll den schützen, der in seinem Gott keinen Schutz findet? Lass mich nicht zu Schanden werden. Liest du es gesehen, dass die Hoffnung meines Vertrauens enttäuscht würde, so möchte es mich gereuen, deine Treue gepriesen zu haben. Lass das nicht zu, denn mancher lauert schon darauf, auch der Beste hat Feinde und hat alle Ursache zu beten, dass ihre ruchlosen Anschläge nicht in Erfüllung gehen mögen. Lass sich meine Feinde nicht freuen oder frohlocken über mich. Gib nicht zu, dass sie nicht über meinen Elend freuen und ihr freches Maul lästern und spöttisch frage: Wo ist nun ein Gott? Die Gläubigen eifern für die Ehre ihres Gottes und können es nicht ertragen, dass die Ungläubigen ihnen höhnisch vorwerfen: Der Herr, auf dem sie trauen, erfülle ihre Hoffnung ja nicht. Alle andere Zuversicht wird einst in ewiger Enttäuschung und Schande enden. Unser Glaube aber wird nie und nimmer beschämt werden. Vers 3. Denn keiner wird zu Schanden, der dein hart. Einige ältere Auslegungen, auch die englische Übersetzung, fassen dieses Wort als Bitte auf. Mögen auch alle, die dein Harren nicht zu Schanden werden. Leiden macht das Herz weit, indem es ihm die Fähigkeit des Mitleidens gibt. Wenn wir für uns selber zu Gott rufen, werden wir unsere Mitgenossen an den Trübsal nicht lange vergessen können. Niemand hat solches Mitgefühl für die Armen wie der, der selber arm gewesen ist oder es noch ist. Niemand hat so herzliches Erbarmen mit den Kranken, als wer selber das köstliche Gut der Gesundheit lange hat entbehren müssen. Wir dürfen den zeitweiligen Trübsal nicht klagen, wenn wir uns vor chronischen Herzensverhärtung bewahren. Denn vor allem Übel ist ein gefühlloses Herz das Schlimmste. Seinem Träger selbst ist es eine Last und den Nebenmenschen eine Qual. Ein Gebet, das der Heilige Geist wirkt, ist niemals selbstsüchtig. Der Gläubige begehrt keine Sondervorrechte für sich allein, sondern möchte, dass alle, die mit ihm in gleicher Lage sind, auch mit ihm der göttlichen Gnade teilhaftig werden. Wir fassen diesen Satz jedoch besser mit Luther und samt fast sämtlicher alter und neuen Auslegungen als Ausdruck der Überzeugung. Denn keiner wird zu Schande, der dein hart. Unser himmlischer Vater wird sich seinen gläubigen Kindern nie anders als treu und gütig erzeigen. Er kann seine Bundeszusage nicht vergessen. Aber zu Schanden müssen sie werden die leichtfertigen Verächter, wörtlich die ohne Ursache treulos handeln. David hatte seine Feinde nicht herausgefordert. Sie hassten ihn ohne Ursache. Die Gottlosen können ihre Abtrünnung weder rechtfertigen noch entschuldigen. Das Gesetz, gegen das sie sich vergehen, ist nicht hart und ungerecht. Gott ist kein tyrannischer Regent. Die Führungen der Vorsehung sind kein unerträgliches Sklavenjoch. Die Menschen sündigen, weil sie sündigen wollen, nicht weil das Sündigen jemals vernünftig wäre oder ihnen einen Nutzen brächte. Darum ist Schande ihr wohlverdienter Lohn, möge sie jetzt es doch noch heute, heißt in der Scham der Buße erröten, wo nicht, so werden sie der ewigen Schmach und Schande dem Erdteil der Gottlosen in der zukünftigen Welt nicht entrinnen. Vers 4. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Ungeheiligte Naturen wollen stets ihre eigenen Wege durchzwingen. Begnadigt die Seelen aber rufen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es wird uns manchmal schwer, den schmalen Pfad der Pflicht zu erkennen. Und zu solchen Zeiten ist es die höchste Klugheit, den Herrn selber anzurufen, dass er ihn uns zeigte. Oft sind die Wege, die Gott uns führt, geheimnisvoll. Und auch dann mögen wir uns ihn wenden, dass er selbst der rechte Ausleger seiner uns unverständlichen Führung sein möge. So wird er gewiss zur rechten Zeit alle Rätsel lösen. Oh, dass wir recht gelehrig wären, Gottes Wirken zu verstehen. Es ist uns, als hörten wir in dieser Doppelbitte ein kleines Kind zu seinem Vater sprechen. Vater, zeig mir den Weg und dann lehre meine kleinen wankenden Füße darauf zu gehen. Was sind wir doch für schwache, unselbstständige Schöpfe. Wie unablässig müssen wir rufen, stärke uns, du Gott der Stärke. Zum Vers 5, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Die gleiche Bitte wie im vorhergehenden Vers. Das kleine Kind hat zu gehen angefangen, möchte aber an den hilfreichen Vaterhand weitergeführt werden. Es hat die ersten Buchstaben im Alphabet der Wahrheit gelernt, möchte aber weiter unterwiesen werden. Die Wahrheit lehrt man durch Erfahrung und lehrt man nicht ohne den göttlichen Lehrmeister. Darum die mehrfach wiederholte Bitte unseres Psalms. Leite mich in deiner Wahrheit und erzeige mir deine Treue. Leite mich in deiner Wahrheit, damit ich ihren Reichtum erkenne. Leite mich auf den Weg der Wahrheit, damit ich mich als Kind der Wahrheit erweise. David weiß viel, aber er erkennt auch, wie viel ihm noch fehlt. Viermal nacheinander bittet er in diesen beiden Versen um einen Platz in Gottes Schule. Es wäre gut, wenn manche unserer hochgelehrten Professoren, anstatt ihren eigenen Einfällen zu folgen und auf eigene Faust sich neue Pfade freien Denkens durchs Dickicht hauen zu wollen, zuerst einmal nach dem alterprobten Pfaden der göttlichen Wahrheit fragen und den Heiligen Geist bitten wollten, ihren Verstand zu heiligen und zu erleuchten und sie so zu gelehrten Schülern der Wahrheit zu machen. Denn du bist der Gott, der mir hilft, wörtlich, der Gott meines Heils. Der dreieinige Gott ist der Urheber und Vollender des Heils. Liebe Geschwister, ist es der Gott auch deines Heils? Hast du in des Vaters Erwählung, in des Sohns Versöhnung und des Geistes lebendig machenden Kraft den Felsengrund deiner ewigen Hoffnung gefunden? Wenn ja, so hast du damit ein Anrecht auf weitere Segnungen. Wenn dich der Herr zur Seligkeit verordnet hat, so wird er sich gewiss nicht weigern, dich nun auch in seinen Wegen zu unterweisen. Es ist ein köstliches Ding, wenn wir mit solchem Vertrauen zu Gott nahen können wie David hier. Das gibt uns große Kraft beim Gebet und feste Zuversicht in der Prüfung. Täglich, wörtlich steht hier, den ganzen Tag, das heißt unablässig harre ich dein. Ausharren, Geduld ist eine köstliche Frucht des Glaubens, eine Geistesfrucht. Wir warten mit getrostem Mut, wenn wir dessen gewiss sind, dass wir nicht vergeblich warten. Es ist unsere Pflicht und unser köstliches Vorrecht, der Winke unseres Herrn allezeit gewärtig zu sein und gehorsam in Anbetung und Hoffnung und Vertrauen sein zu harren. Unser Glaube muss erprobt werden, ist der rechter Art, so wird er auch andere Prüfungen ertragen, ohne zu unterliegen. Wir werden des Harrens auf Gott so leicht nicht müde werden, wenn wir uns daran erinnern, mit welcher großer und gnädiger Geduld er einst darauf gewartet hat, dass wir zu ihm kämen, beziehungsweise auf seine Einladung reagieren. Wir gehen weiter zu den Versen 6 und 7. Gedenke, o Herr, an deine Barmherzigkeit und deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und meine Übertretungen. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade um deiner Wille, o Herr. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und deine Güte. Wir sind in Zeiten der Trübsal gewöhnlich geneigt zu fürchten, Gott hat uns oder doch seine altgewohnten Güte gegen uns vergessen. Darum redet sich die Seele ein, Gott müsse erinnert werden. Und sie bittet ihn, ihr jene Liebe wieder zu erzeugen, die sie früher genossen hatte. Das ist heilige Kühnheit, die es wagt, so mit dem Allerhöchsten zu unterhandeln. Lasst sie uns recht üben und pflegen. Aber gegen das unheilige Misstrauen, das uns jene Sorge einflößt hat, wollen wir mit aller Macht ankämpfen. Was für herrliche Kleinode sind die zwei Worte Barmherzigkeit und Güte. Sie sind süß wie Honigseim. Kein Laut auf Erde kann sie in Lieblichkeit übertreffen. Und doch sind sie noch so gering, ist alle Menschensprache zu armselig. Gottes Lieben zu beschreiben. Die unerschöpfliche Fülle deutet auch der Grundtext an, indem er die Mehrzahl braucht. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeiten und deine Gnaden. Wenn der Herr in der Zukunft nur an uns handeln will, wie in vergangenen Zeiten, so sind wir wohl zufrieden. Wir begehren keine Änderung in Gottes Walten. Wir flehen nur, dass der Strom der Gnade nie zu fließen aufhören möge. Die von der Welt her, gewesen ist, wörtlich, denn sie wird von der Urzeit und von der Ewigkeit her. David hatte einen festen Glauben an Gottes ewige Liebe. Die Gnadenweise des Herrn sind nicht von gestern her. Wenn wir ihm anliegen, dass er sie uns gewähre, können wir uns auf der allerältesten Gewohnheitsrecht auf Jahrtausende alter Herkommen und selige Präzedenzfälle berufen. In den weltlichen Gerichtshöfen wird auf alte Rechte und vorausgegangene Fälle großes Gewicht gelegt. So mögen wir auch uns vor dem Thron der Gnade auf sie berufen. Der Glaube muss auf Erfahrung basieren und sie Gott herzhaft vorhalten. All unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Gott, können wir ihm vorhalten, wie es David macht und sagt, du hast mir in der Vergangenheit geholfen, hilf mir auch jetzt. Er hat sie in dem geheiligten Gedächtnis gebucht und darf sie dem in Erinnerung rufen, der nichts von vergessen weiß. Bei dem unwandelbaren Gott ist es vom besten Erfolg, wenn man ihn an seine früheren Gnaden, Erweisungen und an seine ewige Liebe erinnert, wobei Gott nicht daran erinnert werden muss. Denn Gott hat bei seinem Geben ein seltsames Gesetz, das heißt Gnade um Gnade, das können wir nachlesen im Johannes 1,16. Wir tauschen gleichsam neue Gnaden gegen alte um. Eine empfangene Gnade wird der Grund, eine neue zu empfangen. Zugleich frischen wir, indem wir Gott an seinen früheren Liebesbeweis erinnern, uns selbst das Andenken derselben auf. Und indem wir alles, was wir Gutes genossen, bis zu dem Quell der ewigen Liebe verfolgen, worauf es geflossen ist, wallt unser Herz vor Freude über. Wenn wir uns erinnern an all das, was wir Gutes bekommen haben von Gott, dann bleibt auch unser Gottesbild unverrückt, denn wir erinnern uns selber daran, wie gut Gott ist und wie gut er zu uns ist. Jene tun uns wahrlich einen schlechten Dienst, die uns das Nachsinnen über die ewige Erwählung und ähnliche Wahrheiten verleiden wollen. Wir wollen daran festhalten. Vers 7. Gedenke nicht der Sünde meiner Jugend. Die Sünde ist das Unglück. Darum muss sie vor allem weggeschafft werden. Herr, amnestiere, begnade du mich für alle meine Sünden, insbesondere für die Zucht und zügellosen Torheiter meiner heißblütigen Jugend. Der Übertretung, denen wir uns mit treuem Herzen erinnern, will Gott nicht mehr gedenken. Aber wenn wir sie vergessen, stellt er sie in das Licht vor seinem Angesicht. Das können wir nachlesen, Psalm 90, Vers 8. Die Welt drückt gegen die Sünden junger Leute die Augen zu, aber sie werden dadurch nicht kleiner. Wehe dir, Jüngling, der du dem Festmahl an Satans Tisch zusprichst, die Geräte werden dich noch im Alter empfindlich im Hals stecken. Wer auf seine Jugend hin frech sündigt, der vergiftet seine alten Tage. Wie manch für uns hat diese Seite des Heiligen Buches schon mit heißen Tränen benetzt, wenn er an seine Vergangenheit zurückdachte. Um meiner Übertretungen ein anderes Wort für dasselbe Übel. Es liegt aber wohl eine Steigerung vor. Den Jugendverirrungen steht die Frevel und Missetaten gegenüber, wobei letztere mehr dem kälteren und überlegenen Mannesalter eigen sind. Wer aufrichtig Buße tut, kann nicht mit einem Sprung durch sein Sündenbekenntnis hindurch. Seine Reue presst ihm gar manchen Klagelaut ab, denn seine Sünden umschwärmen ihn wie die Bienen und stechen ihn empfindlich. Die schmerzliche Kenntnis seiner Sünde treibt den Gläubigen zur Buße über die ganze Menge seiner Fehltritte. Nichts als eine allumfassende, völlige Tilgung der ganzen Sündenschuld kann ein durch den Heiligen Geist wirklich zur Buße erwecktes Herz zur Ruhe bringen. David begehrt, dass seine Sünden nicht nur vergeben, sondern auch vergessen seien. Gedenke aber mein nach deiner Barmherzigkeit, um deiner Willen, o Herr. David und der sterbende Schächer, der neben Jesus am Kreuz hing, von beider Lippen kommt derselbe Gebetsseufzer. Gedenke mein. Und beide stützen sich dabei offenbar auf demselben Grund der Hoffnung, nämlich auf die freie Gnade, die unverdiente Gnade und die unverdiente Güte Jahwes. Wir dürfen nie die Bitte wagen, dass uns unser Teil auf der Waage der vergeltenden Gerechtigkeit zugemessen werden. Aber unser Flehen ist, dass Gott nach seiner Gnade an uns handeln möge. weiter Vers 8 bis 10. Der Herr ist gut und gerecht oder aufrichtig. Darum meist er die Sünder auf den Weg. Er leitet die Elenden, die Gebeugten, die Sanftmütigen in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Diese drei Verse sind eine Betrachtung über die Eigenschaften und Taten des Herrn. Wer auf dem Erntefeld des Gebets arbeitet, tut gut, von Zeit zu Zeit innezuhalten und sich an seinen Imbiss geistlicher Betrachtung erlaben. Also sich zu erinnern während dem Gebet, wie es hier David machte, an die Größe und Herrlichkeit Gottes zu erinnern. Der Herr ist gut und gerecht, wörtlich gerade, das heißt rechtschaffen, treu meinend. Darum unterweist er die Sünden auf dem rechten Weg. Hier sind die Güte und die Gerechtigkeit des göttlichen Wesens in trautem Bund zu schauen. Wer sie in der innigsten Vereinigung sehen will, der stelle sich an den Fuß des Kreuzes, denn in dem Opfer des Herrn Jesus sind die in eins zusammengeflossen. Es ist nicht minder wahr als wunderbar, dass infolge des Sündenopfers die Gerechtigkeit Gottes ebenso sehr wie seine Gnade für das Heil der Sünder, zu deren Erlösung Jesus gestorben ist, eintritt. Und wie ein guter Mensch naturgemäß bestrebt ist, auf andere heilsam Einfluss auszuüben, dass auch sie zu guten Menschen werden, so will der Herr, unser Gott, in seinem großen Barmherzigkeit die Sünder auf den rechten Weg, das heißt zur Heiligkeit, führen und sie seinem Bilde gleichgestalten. Das ist das Ziel unseres irdischen Lebens, das im Heiligungsprozess wir immer ähnlicher zu Christus werden. Somit berechtigt uns sogar die Heiligkeit unseres Gottes, die Bekehrung von Sündern zu erwarten. Dürfen wir aus Gottes Güte nicht so etwas schließen, dass er auch die selig machen werde, die ihre eigenen Wege beharren? So können wir doch das gewiss sein, dass er die Herzen der Übertreter erneuern und sie auf dem Weg der Heiligkeit leiten will. Wer ernstlich von der Sünde frei zu werden begehrt, der schöpfe hieraus Trost. Gott selbst will sich herablassen, die Sünder zu unterweisen. Welch eine Lumpenschule und Gott selber der Lehrer darin. Gottes Lehrweise ist aufs Praktische gerichtet. Er bringt den sündigen Menschenkind nicht nur gewisse Lehrsätze bei, denn damit wäre ihnen nicht geholfen, sondern er unterweist sie in dem Wege, den sie gehen müssen, aus der Stadt des Verderbens zum himmlischen Zion zu kommen. Er leitet die Elenden oder Demütigen in dem, was recht ist, in der Bahn des Rechten, und lehrt die Elenden oder Demütigen seinen Weg. Im Grundtext, die Demütigen, die durch Leiden geschmeidig und sanftmütig gemacht, stehen in hoher Gunst bei dem Vater. Dessen, der von sich selber sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, das sagte Jesus in Matthäus 11, Vers 29. Die Bibel lehrt uns auch, dass Gott den Hochmütigen widersteht, aber den Demütigen Gnade schenkt. Und zwar eben deshalb, weil er ihnen das Bild eines eingeborenen Sohns erkennt. Sie wissen, wie nötig sie einen Führer haben, die Demütigen, und sind bereit, ihre Einsicht dem göttlichen Willen unterzuordnen. Damit lässt sich der Herr auch gerne herab, ihr Führer zu sein. Für die demütigen Seelen erhält dieser Vers eine köstliche Verheißung. Mögen sie sich daran laben, gerade die zarten und die edlen angelegt Gemüter sind in der Not mit ihrem Verstand bald zu Ende und werden dann in der Verlegenheit leicht zu unüberlegten Schritten getrieben. Aber die Gnade kommt ihnen zu Hilfe und erleuchtet ihren Sinn, dass sie erkennen, was recht ist, und lässt sie den Pfad finden, den sie nach des Herrn Willen gehen soll. Die Toren pochen auf ihre eigene Weisheit und wollen sich nichts sagen lassen. So verfehlen sie durch eigene Schuld den Weg zum Himmel. Die Demütigen dagegen sitzen zu Jesu Füßen und finden dank seiner Unterweisung das Tor der Herrlichkeit. Denn die Demütigen lehrt er seinen Weg. O du Lehrer, ohnegleichen, wie köstlich ist, dein Schüler sein zu dürfen, deine himmlische Unterweisung zu genießen. Was für ein Vorrecht haben wir, dass Herr Jesus Christus unser Lehrer ist. Einen besseren gibt es nicht. Die Wege des Herrn sind nichts als Güte und Wahrheit oder Gnade und Treue. Vers 10. Denn denen, die seinen Bund und Zeugnis halten, das ist eine Regel ohne Ausnahme. Gottes Gnade und Treue fließt über gegen die, die durch die Gnade treu und wahrhaftig geworden sind. So gefährlich manchmal der Weg, den Gott uns verweist, scheinen mag, soll uns das doch nie verzweifelt werden, dass wir, solange wir dem Willen Gottes folgen, keinen wirklichen Schaden zu besorgen haben. Seine Gnade werden wir in jedem sauren Bissen durchschmecken und seine Treue in jedem bitteren Tropfen. Unser Herz erschreckt nicht und fürchte sich nicht. Lasst uns in unverbräuchlichen Glauben auf den Bund Jahwe stützen, der niemals hinfallen kann und bis ins Kleinste hinein geregelt und als unverendlich besiegelt ist. Doch gehört diese Wahrheit nicht auf die Gasse, sie möchte sonst von Schweinen zertreten werden, sonst ist eine köstliche Perle für das Halsband des Kindes. Wahrhaft begnadigte Seelen, die sich in echtem Glauben auf das vollbrachte Erlösungswerk des Herrn Jesus stützen. Sie halten den Bund des Herrn und wandeln in der Heiligung des Geistes nach seinen Zeugnissen. Ihnen müssen alle Dinge zum Besten dienen, das lesen wir in Römer 8, 28. Aber für solche, die in der Sünde beharren, gibt es keine derartige Verheißung. Wer den Bund hält, der wird von ihm gehalten. Wer die Gebote des Herrn erfüllt, der wird erfahren, dass sich die Verheißungen an ihm erfüllen. Gehen wir noch zu Vers 11. Um deines Namens willen, so Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. David hatte seine Schuld, seine Sünde nicht verharmlost. Er sagt Gott, dass sie groß ist. Wir neigen dazu, dass wir unsere Fehler vertuschen oder sie klein zu sehen. David macht es hier anders und ist ein gutes Vorbild für uns. Es könnte scheinen, als wäre dieser Blitz an dieser Stelle nicht am rechten Platz. Es könnte scheinen, als wäre diese Bitte an dieser Stelle nicht am rechten Platz, wenn Gebet nicht überhaupt immer am Platz wäre, zur Zeit und zur Unzeit. Nachdem der Psalmsänger sich von Vers 8 bis 10 die erbauliche Betrachtung gestärkt hat, nimmt er sein angefangenes schweres Werk wieder auf und ringt in diesem Vers noch einmal mit Gott um Vergebung seiner Sünden. Um deinen Namen willen, Herr, wer sich bei seinem Flehen auf diesen Grund stützt, tut keine Fehltritte. Nicht um meine Person oder meine Verdienste willen, sondern zur Verherrlichung deiner Gnade und zur Offenbarung deines herrlichen Wesens sei gnädig meiner Missetaten. Das sehen wir oft in den Psalmen von David, als er um Hilfe bittet, um Gottes Willen zum Beispiel, dass die Heidenvölker sich nicht lustig machen über das Gottesvolk, dass Gott sie verlassen hat. Also David erinnert in seinen Gebeten oft Gott daran, an seine Versprechen und dass er doch zu seiner Ehre eingreifen soll. Ich habe sie dir ja bekannt. Ich verabscheue sie und bitte Reue nagt in meinem Herzen. Herr, tilge meine Schuld. Lass es mich aus deinem eigenen Munde hören, dass sie mir vergeben sind. Denn sie ist groß, wörtlich, die Last ist mir zu schwer. Darum bitte ich dich, nimm sie mir ab. Ihr Größe ist kein Hindernis für dich, denn du bist ein großer Gott. Siehe, wie unglücklich sie mich macht, darum erzeuge mir eilend deine Gnade. Himmlischer Arzt, deine Krankheit leidet schwer, darum heilst du ihn, einem großen Sünder zu vergeben. Bringt dir großen Ruhm, um deines Namens willen, also vergib mir. Beachte, wie dieser Vers die Logik des Glaubens ins Licht stellt. Die der Logik derer, die auf Werke bauen, schnurstracks zuwiderläuft. Der Glaube sucht nicht Verdienstliches beim Geschöpf, sondern baut allein auf die Güte des Schöpfers. Und statt durch die Größe der Sündenschuld zum Zweifel und zur Verzweiflung getrieben zu werden, schaut er auf das kostbare Sühnenblut und wird in seinem Flehen umso brünstiger und kühner, je größer die Not ist. Ihr seht, Spurgeon ist sehr wortgewandt und kann sich umfassend ausdrücken. Darum machen wir hier eine Pause, machen das nächste Mal weiter und schließen mit einem Lied ab. Ich möchte vorher noch beten. Ja, danke Jesus für die Ausführung zu diesem Psalm 25, die du Charles Spurgeon aufs Herz gelegt hast. Danke, dass wir daraus lernen dürfen, um diesen Psalm besser zu verstehen. Dieses Gebet, das David dir gebracht hat vor vielen Jahren und das uns so viel zeigt, auch für unser Leben, dass wir unsere Schuld, unsere Sünden vor dich bringen können und dich bitten wegen deinem Namen, dass du sie uns wegnimmst, dass wir zu dir kommen können in Not, in guten und in schlechten Tagen. Du bist derselbe gestern, morgen und in alle Zukunft, in alle Ewigkeit. Danke, dürfen wir dich kennen. Danke, hast du Jesus für unsere Sünden bezahlt, dürfen wir befreit sein von unserer großen Schuld und Zugang haben zum himmlischen Vater. Danke, dürfen wir Gemeinschaft haben, täglich, nicht nur am Sonntag, täglich mit dir unterwegs sein und alle Herausforderungen und Schwierigkeiten mit dir teilen und mit dir gemeinsam angehen. Amen.